Ein kleiner Hinweis, bevor die Folge startet. Wir sammeln weiterhin Spenden mit der Organisation together.gg. Dort werden Spenden gesammelt für die ganzen Hilfsorganisationen, die Geflüchtete aus der Ukraine helfen. Das Ganze könnt ihr tun unter together.gg oder unter betterplace.org. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der neuesten Folge des GT-Talks hier auf meinsportpodcast.de. GT-Talk, der GT- und Langstrecken-Podcast, wöchentlich mit neuesten News, Analysen und Interviewgästen aus der GT- und Langstreckenwelt. Hier auf meinsportpodcast.de. Präsentiert von Virtual Racing School, dein Partner für Simracing auf allen Plattformen. Mehr unter virtualracingschool.com. Virtual Racing School, das System für Champions. Ein Hallo und herzlich willkommen zum GT-Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke hier auf meinsportpodcast.de. Wir besprechen die Hitzeschlacht von Imola, das Ganze nämlich in der DTM. Es ist ja wirklich heiß gewesen in der Emilia Romana, nämlich rund um die 33 bis 36 Grad, die beim Rennen alleine die Außentemperatur bestimmt haben. Die Streckentemperatur war weitaus über 50. Und wir besprechen das, was gerade am Sonntag passiert ist. Samstag war tatsächlich eher so ein taktisches Rennen, wo ein Gaststarter da zumindest am Samstag ziemlich viel Schlagzeilen gemacht hat mit dem, was er gesagt hat. Und das meiner Sicht auch ziemlich zurecht. Und ja, wie gesagt, wir schauen da nochmal auch auf den Samstag drauf. Aber wir werfen einen speziellen Blick auf den Sonntag, denn das war ja sehr chaotisch, muss man sagen. Dave Gore auf Platz 2, Ricardo Feller gewinnt. Und eine letzte Runde Überholaktion von Marco Wittmann, die ja wirklich stark war und die er sich über Runden erkämpft hat. Das klären wir ebenfalls hier, genauso auch wie der Porsche Carrera Cup. Dort klären wir dann, wer dort ganz vorne gewesen ist. Und natürlich schauen wir da natürlich auch aufs Wochenende, nämlich auf das, was in der Nürburgring-Langstrecken-Serie passiert und das, was auch noch in der ADAC GT Masters passieren wird. Das Ganze nämlich die Nürburgring-Langstrecken-Serie, wie gewohnt, auf der Nürburgring-Nordschleife und die ADAC GT Masters. Die macht nämlich eine Strandparty, nämlich das Ganze in Sandford, und da klären wir euch auf, was an diesem Wochenende dort dann zu beachten ist. Mein Name ist Lukas Stoms und willkommen zur neuesten Ausgabe des GT-Talks hier auf meinsportpodcast.de. Und wir steigen ein mit der DTM. Die DTM ja, wie gesagt, in Imola. Das war das erste Rennen überhaupt für die DTM im italienischen Imola. Man ist, wie gesagt, schon mal in Monza gefahren letztes Jahr und das Ganze eben als Auftakt in diese neue GT3-Serie. Und jetzt eben Imola, dort, ja, war man, wie schon erwähnt, das erste Mal jetzt mit der 4,909 langen Strecke. Und das war eine Hitzeschlacht, muss man wirklich sagen. Und das hat sich im Endeffekt angekündigt. Die Teams haben sich sogar extra vorher nochmal Pools gekauft. Also wirklich so, ja, wie man es kennt, Kinderplanschbecken waren dabei, aber auch ganz große Pools, die die Fahrer danach genutzt haben, um sich eben abzukühlen. War wirklich ein schweres Rennen. Und auf den Samstag blicken wir zurück. Und da war im Endeffekt es im Qualifying allein schon interessant zu sehen, dass Audi auch schon in den freien Trainings eine starke Pace gemacht hat. Im Qualifying war ja die Pole Position für René Rast das erste Mal in der Saison zu sehen. René Rast gefühlt jetzt zumindest kämpft er sich langsam und rein in die DTM. Man muss sagen, René Rast ja eigentlich mit diesen Autos groß geworden in den GT3. Auch mit dem Porsche Carrera Cup Deutschland, dann ja wie gesagt letztes Jahr diese Formel-E-Pause, hat ihm wahrscheinlich nicht wirklich gut getan und deshalb jetzt die Pole-Position am Samstag gar nicht mal so schlecht. Vor seinem Bankenkollegen und Erzrivalen aus dem Jahr 2019, Nico Müller, mit knapp 2/10 Rückstand dann zu sehen. Überraschend zu sehen waren alleine zwei Österreicher auf Platz 3 und 4. Nämlich Thomas Breining für das Küstin Bernhard Team hat damit den besten Porsche Qualifying Platz ausgefahren mit Platz 3 und Clemens Schmid mit dem GRT Grasser Racing Lamborghini auf Platz 4. der Österreicher eigentlich auch eher im hinteren Bereich zu finden des Starterfelds, doch jetzt eben mit Platz 4 ganz groß aufhorchen lassen. Und das wirklich mit einer sehr starken Leistung. Ricardo Feller auf Platz 5 zu sehen im Qualifying. Etwas, was jetzt nicht unbedingt überrascht, aber zumindest schlägt er Calvin van der Linde, seinen Teamkollegen bei Abt Sportsline. Für Mirko Bortolotti war es eigentlich Platz 6, doch aufgrund einer Stra oder aufgrund eines Vergehens im dem freien Training, da man nämlich mal einen falschen Reifensatz auf dem Lamborghini Huracan GT3 zur Rate gezogen, und der war eigentlich nicht dafür vorgesehen, und deshalb gab es eine Strafe. Dort gab es eben 10 Plätze zurück für ihn, also anstatt Platz 6, Platz 16. Und da denkt man erstmal, okay, da wird wahrscheinlich nicht viel für ihn gehen, doch das klären wir eben gleich. Das hat für ihn sehr gut gegangen. Kevin van der Linde, wie gesagt, auf Platz 7, Marco Wittmann auf Platz 8, besser BMW, in Anführungszeichen nur auf Platz 8. Die Strecke von Imola, auch gerade dessen mit dieser Hitze, kommt dem Münchner wohl nicht so entgegen, genauso wie Mercedes. Besser Mercedes auch nur auf 10 mit Lukas Auer und dahinter Maro Engel. Das ist nicht optimal gelaufen. Genauso auch für Ferrari, die wirken in diesem Jahr etwas angeschlagen, muss man wirklich sagen. Nick Cassidy nur auf Platz 13, Felipe Fraga auf 24 zu sehen. Mehr als einzelne Ergebnisse ist für Nick Cassidy sowieso nicht drin, aber Felipe Fraga, ja, nach Portimão, muss man wirklich sagen, ging da für ihn nicht mehr viel. Für den Gaststarter Timo Glock ging es auf Platz 18. Checato Racing für ihn an diesem Wochenende in der DTM. Man monierte so ein bisschen natürlich über die Reifen ja von Michelin in der italienischen Meisterschaft. Zu den GT-Fahrzeugen ist es dann eigentlich immer Pirelli, die man dort auf die Fahrzeuge zieht. Doch ja, mit Michelin hatte nicht viel ja, Testmöglichkeiten gehabt, und deshalb, ja, aufgrund dieser schwierigen Reifensituation, wie gesagt, DTM musste auch schon mal einen Test absagen, jetzt in den vergangenen Wochen, und von daher hatte man nur einen Reifensatz zugange, und den musste man eben nutzen, und man war immer noch nicht wirklich gut vorbereitet für dieses Wochenende, aber wie auch, wirklich schwierig natürlich für ihn. Dann schauen wir eben auf das Rennen zurück, und das Rennen 1 war, ja, in dem Sinne, wie sich es erstmal nach der Anfangsphase beruhigt hat, relativ eingespielt, muss man wirklich sagen. Es war eigentlich keine großartige Unfälle, die dort passiert sind, die ich persönlich anders erwartet hätte. Alleine gerade in Turn 1 mit diesem chaotischen DTM-Start, den wir immer sehen, ja, ist sowas ja nicht immer ausgeschlossen. Von daher, gut, dass alles so stark abgegangen ist, zumindest in den ersten Kurven. Später dann für Timo Glock war es ja dann ein frühes Aus. Er sagte ja, ja, da ist mir jemand 10 oder 15, 20 Mal in die Karre gefahren. Und den ganzen O-Ton hört ihr jetzt, nämlich bei den Kollegen von Run Racing, wo wir hier diesen Einspieler haben und euch hier präsentieren.
Ja, das ist natürlich unfassbar bitter. Timo, atmet schwer, da die richtigen Worte zu finden. Timo, aus deiner Sicht, was ist passiert?
Ja, die finde ich schon. Also einmal voll der Mr. Grenier oder wie er heißt, der mir 13 Mal ins Auto gefahren ist. Ohne Gründe. Ist der Geraden mir teilweise das Auto fährt. Also ein völliger Volldepp vor dem Herrn. Punkt, Ende aus.
Auto ist total kaputt, du bist relativ schnell ausgestiegen. Ich habe gesehen, die Mechaniker haben noch ein bisschen geguckt, zu versuchen, irgendwas zu machen, aber war nichts zu tun. Ne?
Nee, es war hinten die Aufhängung gebrochen, hinten rechts, glaube ich, beim Anbremsen dann irgendwann, nachdem er mir halt irgendwie 13 Mal ins Auto gefahren ist. Und dann ist mir, glaube ich, noch einer, da ich es so langsam machen musste, ist mir noch einer hinten drauf gefahren. Dann ist jetzt alles am Arsch.
Ja, das DTM-Comeback für Timo Glock, wie gesagt, ging gerade mal 4,9 Kilometer weit, und Michael Granier, der Kanadier, der ihm da mehrmals durch oder ins Auto gefahren ist, muss man wirklich sagen, ist ja wirklich schuld, kann man wirklich sagen, wenn man die Onboard mal gesehen hat, die ist tatsächlich verfügbar bei den Kollegen von DTM Grid. Dort kann man sich das Ganze anschauen, und dort sieht man eigentlich ganz klar, dass es hart war in der Anfangsphase, gerade gegen Michael Granier. Der Kanadier hat keine Strafe bekommen für nichts, deswegen ja schwierig. dass es eigentlich dafür nichts gab, zumindest aus meiner Sicht. Aber gut, jetzt kann man wirklich sagen und argumentieren für die Startphase, dass es immer knapp und immer heftig zugeht. Von daher, ja, schwierig da natürlich ein Urteil zu finden. Ich glaube, natürlich für den Gaststart Timo Glock, wenn man da so einen drauf auf den Deckel bekommt, ist natürlich wirklich, wirklich schade. Standen dann kurze Zeit später die ersten Boxenstops an, was interessant zu sehen war, denn in der Phase der Boxenstops war es unterschiedlich gesplittet, nämlich hat man versucht, bei René Rast eine andere Phase zu gehen. Dort war man ja in Runde 5 drin, also nach Runde 5 ging dann die Führung an Nico Müller für eine Runde und der machte dann auch den Boxenstopp zusammen auch unter anderem mit Clemens Schmid und dann ging die virtuelle Führung, wie sie immer in der DTM genannt wird, ich nenne sie immer gerne Führung Boxenstopp bereinigt, an den, ja immer noch wieder an René Rast. Der Split hat da nicht ganz aufgegangen, später ging dann auch noch Kevin Van der Linde in die Box. Der kämpfte sich dann vorbei an Thomas Preining über die Boxenstopp-Phase, der kurze Zeit später dann auch seinen Platz wieder behaupten konnte, aufgrund dessen, dass die Reifen bei Kelvin Van der Linde noch nicht so in der Temperatur waren. Jemand, der aufgeholt hat über die Distanz, war Ricardo Feller, konnte den mit BMW von Marco Wittmann schlagen. Doch jemand, der ganz anders aufgefallen war, war nämlich Mirko Bortolotti mit einer ganz anderen Strategie, die ja Rast, Müller, Van der Linde gemacht haben. Setzte er sich nämlich seit Runde 11 in Führung und machte da seine Boxenstopp-Strategie auch wett bis Runde 22, also mal deutlich länger gefahren mit den Pneus von Michelin als alle anderen im Feld, konnte die Zeit auch wirklich gut mitgehen, ist ja ähnliche, wenn nicht sogar schnellere Zeiten gefahren als der Rest des Feldes, kam dann auch im Bereich von Marco Wittmann hinaus und setzte sich dann weiterhin nach vorne, Platz 3 ging dann am Ende für ihn durch. Nach dem Boxenstopp war er eben bei Marco Wittmann zu sehen, kämpfte sich dann noch an Clemens Schmid, an Kevin Van der Linde und an Thomas Preining vorbei und vermieste quasi den Tag für das Küssteam Bernhard-Team, denn das wäre der erste Podiumsplatzierung oder der erste Podium für einen Porsche in der DTM gewesen. Von daher wirklich extrem schade, zumindest für die Küssteam-Mannschaft. Für Mirko Bortolotti ist es ein saustarkes Rennen gewesen, denn einfach mal eine andere Strategie zu fahren, sieht man in der DTM zumindest in den heutigen Tagen kaum bis selten. Und dieser seltene Fall ist diesmal eingetreten und dass man eben dann mit so einer Strategie von 16 auf 3 fahren konnte, ohne Safety Car Unterstützung oder sonst irgendwas, ist wirklich stark. Von daher ist dieser dritte Platz fast schon für den Italiener als Sieg zu gestehen und von daher wirklich stark eben diese Leistung. Und wenn die Distanz oder wenn vielleicht doch noch ein Safety Car gekommen wäre, ob René Rast und Nico Müller ihn dort halten hätten können, das wage ich mal absolut zu bezweifeln. Rast gewinnt oder gewann das Rennen ja vom Samstag von Nico Müller und dem angesprochenen Bortolotti. 4 und 5 machten dann Thomas Preining und Kevin van der Linde unter sich aus. Clemens Schmid mit einem starken 6. Rang. Marco Wittmann und Kevin van der Linde auf 7 und 8. Marco Wittmann damit auch bester BMW. Dennis Olsen, SSR Performance dann auf 9 zu sehen und Maro Engel ist der beste Mercedes, nur mit Platz 10 unterwegs. Mercedes tat sich da wirklich über das Wochenende super, super schwer. Man hat tatsächlich sogar noch vor dem Rennen 25 Kilo weniger bekommen. Doch die konnte man irgendwie dann doch nicht auf der Strecke irgendwie ausfahren. Denn Platz 10, zumindest für die Mercedes-Jungs, ja, ein hartes Brett. Denn vor allen Dingen in der GT World Challenge Europe Endurance Cup war man ja in Imola gar nicht mal so schlecht unterwegs. Von daher überrascht das eigentlich schon, dass man dort nicht wirklich gut nach vorne kommen konnte. Zum Sonntag wurde die BOP nochmals angepasst. Das war insgesamt die dritte BOP-Veränderung. Audi wurden 25 Kilo zugesprochen oder zumindest 25 Kilo, die man dort dann zugesprochen haben musste. In dem Sinne, dass man diese dann aufs Auto packt. Genauso wie bei den Jungs von Lamborghini, dort waren es auch ebenfalls 25 Kilo. Und damit gehen die Italiener dann mit 50 Kilogramm Zusatzgewicht an den Start. Ausladen durfte hingegen der Ferrari beim Heimspiel. Nämlich dort ging es dann für sie mit ohne BOP-Gewicht dann an den Start. 1295 Kilogramm für ihn dann zu sehen. Und Porsche musste zuladen. 5 Kilogramm ging es auf den 911 GT3 R drauf. Das spiegelte sich zumindest im Qualifying, wenn man sich so denkt, nicht wieder, aber die BOP soll ja niemanden eigentlich einbremsen, sondern jemanden oder zumindest Autos angleichen. Angleichen hat es zumindest getan, mit einer starken Runde setzte sich nämlich Ricardo Feller im Qualifying Nummer 2 durch, vor Fraga, Wittmann, Engel und Schmid. Damit hatten man einen wirklich starken Mix. Fraga auf 2, ich habe schon gesagt, Ferrari struggelt so ein bisschen in diesem Jahr, das ist so ein bisschen Sekt oder Selters, also entweder ganz weit vorne oder ganz weit hinten bei den Autos von AF Corse. Also von daher wirklich extrem, sieht man auch an Nicky Cassidy auf Platz 6 zu sehen, Schmid wieder extrem stark im Qualifying mit Platz 5, Bortolotti auf Platz 10, also war Schmid sogar noch natürlich bester Lamborghini mit Platz 5. Stolz und Rast auf Platz 7 und 8 dann in der Reihung und Lukas Auer dann auf Platz 9 zu sehen. Tabellenführer Sheldon van der Linde, der nach dem Rennen Nummer 1 von Imola nur noch 3 Punkte Vorsprung hatte, qualifizierte sich knapp hinter Mirko Bortolotti, nämlich auf Platz 11, und sein Markenkollege und Teamkollege Philipp Engern auf Platz 12. Und schwer tuten sich hingegen die Teamkollegen oder genau den Teamkollegen von dem Pole-Setter, nämlich Calvin van der Linde, nur in Anführungszeichen Platz 14 zu sehen, genauso wie Nico Müller. Das ist ein herber Rückschlag, kann man wirklich sagen, gerade auch für Nico Müller, der sich so langsam reinfuchst in die DTM. Letztes Jahr war es jetzt nicht unbedingt seine Saison in der DTM, da gab es deutlich, deutlich bessere, auch schon in seiner Anfangsphasen, aber jetzt so langsam kämpft er sich in diese GT3-Autos auch in Sprint-Serien rein und von daher Platz 13 eigentlich in dieser Saison eigentlich fast schon eine wirkliche Überraschung, muss man wirklich sagen. In Rennen 2 war es im Gegensatz zu am Samstag ziemlich chaotisch. Allein schon der Startdreher, nachdem es sich eigentlich relativ sortiert hat, Feller, Fraga und dann der drittplatzierte Maro Engel, der sich Marco Wittmann in der Anfangsphase und in der ersten Runde dann auch geschnappt hat. Die konnten dann in die ersten paar Kurven dann auch einbiegen ohne Probleme. Doch im hinteren Feld hat es geknallt. Maximilian Buch, der Laurens Vanthoor gedreht hat und dadurch einen Reifenschaden erzeugt hat. Und der hinten mussten dann viele ausweichen. Darunter auch der Mercedes von David Schumacher. Laurens Vanthoor auch eher auf Twitter und auch so in Socials ziemlich angepisst, kann man wirklich sagen. Er findet wirklich nicht in die Saison der DTM. Dann gab es ja einen Fehler von Ricardo Feller, den auch Philippe Frager ausnutzen konnte. In der letzten Kurve dann nach den ersten Problemen dann dort eben der Rutscher von Ricardo Feller, dem GT Masters Champion aus dem letzten Jahr, und Frager nutzt es eben dann auf der geraden Start und Ziel aus. Dann gab es einen Zwischenfall rund um Lukas Auer und René Rast. Es sah nach einem Kontakt aus, aber René Rast hat selber bestätigt, es war kein Kontakt zwischen ihm. Und dann kurze Zeit später in Eichen und der Viertplatzierte vom Samstag, nämlich Thomas Breining, knallten aneinander. Das Safety Car kam damit zum ersten Mal an diesem Wochenende raus und das spülte einiges durcheinander. Nämlich erst kam Ayun Maini in die Box und auch das Auto von Dave Gore. Dave Gore, der war schon mal in der Box, der kam nämlich mit einem Reifenschaden in die Box schon vorher und kam dann nochmals rein. Und das sorgte dafür, dass er auch innerhalb dieses Boxenstopp-Fensters war. Es gab mehrere, und aufgrund dessen des Safety Cars, mehrere ja unsafe Releases, auch mit Kontakt mit unter anderem Mirko Bortolotti und Lukas Auer. Es gab eine Strafe für Mirko Bortolotti, nämlich er musste die Position an Lukas Auer wieder hergeben. Zum Restart führte dann Nick Cassidy und Porsche-Pilot Dennis Olsen den Start. Beide waren nicht an der Box, genauso wie Ayun Maini, wo man es erstmal vermutet hat. Doch das Boxenstopp-Fenster hat man bei Mercedes dann dort beim HRT-Team um ganze 3 Sekunden verpasst. Damit gingen Cassidy Olsen und dann auch das Auto von Dave Gore in die ersten drei Positionen hinein. Philippe Frager musste dann das Rennen kurze Zeit später beenden nach Reifenschaden und auch dann mit Kontakt mit Lukas Auer im Nachhinein. Lukas Auer, der dort mit Philippe Frager zusammengeknallt ist, aber der Brasilianer schuld an seinem eigenen Ausscheiden. Dann gab es einen Kampf zwischen Dave Gore und Ricardo Feller, den er nicht halten konnte. Also Dave Gore musste Ricardo Feller durchziehen lassen. Doch ja, Dave Gore konnte sich über die Distanz sehr gut halten. Hingegen sich jemand, der weiter hinten zu sehen war, nicht so gut halten konnte. Nämlich der Kampf im Dreikampf, nämlich Lukas Stolz, der Champion aus dem letzten Jahr, Götz und auch Nico Müller, der sich dort heftig verteidigen musste. Jemand, der mittendrin war, war Platz 2 in der Meisterschaft, Mirko Bortolotti, und der kam da zum Glück unbeschadet durch. Nicht ganz unbeschadet kam nämlich durch das Auto von Marius Zug und auch von David Schumacher, der den Audi-Piloten dort getroffen hatte und dort danach dann eben eine heftige Kiesbetteinlage hinlegen musste. In der letzten Runde kam es eben zu einem langen oder nach diesem langen Hinterherfahren zwischen Lukas Auer, der die Pace nicht ganz so mitgehen konnte, von dem vorhin fahrenden Dave Gore. Das überraschte selbst Lukas Auer. Und er musste eben die BMWs hinter sich halten. Das hat er lange Zeit auch wirklich gut hinter ihnen getan. Er hat nämlich eine andere Strategie, zumindest eine andere Flügeleinstellung gefahren als die anderen Mercedes. Er ist nämlich deutlich flacher gefahren und konnte deshalb ja den BMW von Marco Wittmann auch ziemlich lange hinterherlassen oder hinter sich lassen. Doch in der letzten Runde ging es dann in der Villeneuve-Schikane nicht gut aus für Lukas Auer, musste dann Marco Wittmann ziehen lassen. Sheldon van der Linde konnte er tatsächlich noch hinter sich halten und dadurch ja zumindest seinen Platz da noch auf Platz 4 zumindest sichern. Ricardo Feller feierte hingegen seinen ersten Sieg in der DTM, nachdem er, wie gesagt, letztes Jahr schon die GT Masters zusammen mit dem Christopher Mies gefeiert hat und gewonnen hat. Von daher wirklich ein starkes Auftreten vom jungen Schweizer, der auch wieder im Qualifying eine ganz andere Strategie gefahren hat als die anderen. Viele Ausfälle gab es. Wie gesagt, fangen wir da mal an. Maximilian Buhk mit Laurens Vanthoor ja zusammengeknallt, Rolf Inreichen, Thomas Breining ja ausgeschieden nach Kontakt, René Rast, Philippe Frage jeweils mit Reifenschaden ausgefallen, Dennis Olsen dann später abgestellt, genauso wie Clemens Schmid, David Schumacher und Marius Zug, die das Rennen nicht beenden konnten. Damit waren nur 18 Autos insgesamt über die Ziellinie gekehrt und das eben mit Überraschungssieger, würde ich jetzt nicht sagen, aber mit Debütantensieger oder Debütsieger, Rookiesieger, nennt wie ihr es wollt, Ricardo Feller, nämlich mit dem ersten Platz zu sehen, 1,8 Sekunden vor Dave Gore, hätte man auch nicht so gedacht, da hat man eher gedacht, den Jungen sehen wir zumindest in diesem Jahr nicht wieder, und das, er hat zumindest es anders uns gezeigt. Wenn man vorne fahren kann, dann hält er sich wohl auch vorne. Also von daher wirklich starke Leistung, genauso auch starke Leistung im Endeffekt von Lukas Auer, der seinem langen Aufhalten des oder hinter sich halten von Marco Wittmann nicht belohnt worden ist. Platz 4 nur in Anführungszeichen für ihn dann nach diesem starken Rennen. Wittmann auch stark gefahren, ich meine, sich dadurch zu tanken gegenüber Lukas Auer, der da wirklich stark verteidigt hat. Super. Eine wirklich starke Leistung, man kann es einfach nur sagen, alles stark. Sheldon van der Linde auf Platz 5, kämpfte sich zumindest mit einem soliden Punkteplatzierung, nimmt er gute Punkte mit, genauso wie Philipp Eng, der die Punkte auch gut gebrauchen kann, nämlich hat er sich dort jetzt in Imola mit einer guten Aufholjagd auf Platz 6 getankt und die Punkte kann er, wie gesagt, in der Meisterschaft ganz gut gebrauchen. Maro Engel, der über die Distanz den BMW-Zug und mit angeführt von Lukas Auer nicht ganz mitgehen konnte, auf Platz 7. Dort hätte ich gedacht, dass er über die Distanz kommt, aber ganz im Gegenteil, dort war der Reifenabbau von ihm dann doch sehr stark. Nico Müller auf Platz 8 zu sehen, mit einem schwachen Qualifying doch noch auf Platz 8 ganz okay. Maximilian Götz mit Platz 9 zu sehen nach einem desaströsen Samstagsrennen. Und Mirko Bortolotti dann auf Platz 10. Timo Glock auf Platz 11, der zwar keine Punkte einsammeln würde, wenn er auf Platz in den Top 10 einfahren könnte oder würde. Aber glaube ich für ihn mit Checato Racing gar nicht mal so schlecht, dort dann fast in den Punkten zu sehen zu sein. Damit haben wir die DTM mit der Hitzeschlacht dann hinter uns gebracht und das eben mit einem Punkte oder mit einem alten neuen Punkteführer, nämlich Sheldon van der Linde, der führt vor Mirko Bortolotti und Nico Müller das ganze 12 Punkte davor. Nico Müller, der etwas weiter dahinter ist, 5 Punkte weiter dahinter, kommt nämlich damit auf 18 Punkte Abstand. Lukas Auer, bester Mercedes, auf Platz 4. Dann René Rast, Ricardo Feller, Maro Engel und Lukas Stolz. Die komplettieren dann Platz 5, 6, 7 und 8. Aber da ist schon etwas größerer Abstand. Lukas Auer 20 Punkte Abstand. Da geht es noch vom Abstand her auch zu Nico Müller. Doch René Rast mit 31 Punkten zurück. Ricardo Feller mit 36 Punkten zurück. Engel 40 und Stolz 43 Punkte zurück. Aber wir haben ja noch viele Rennen offen. Die nächste Station ja für die DTM ist der Nürburgring in Nürnberg. Und ich glaube, da wird es ähnlich chaotisch wie auch im letzten Jahr. Und das bildet dann Saisonhalbzeit. Dann haben wir 4 Rennen hinter uns gebracht und dann gehen noch 4 Rennen zuvor. Insgesamt, also das Sonntagsrennen nach dem Sonntagsrennen ist dann noch Halbzeit, dann am Nürburgring und dann geht's weiter, dann am Nürburgring, Spa, Red Bull Ring und Hockenheimring. Und dort wird es dann entscheidend sein, wer dort stark auftreten wird. Wir machen ein kurzes Päuschen, machen dann weiter mit dem Porsche Carrera Cup Deutschland. Dort klären wir dann, wer dort stark war in der ebenfalls Hitzeschlacht von Imola. Dort war man ja zu Gast und dort hat man sich da dort mit den Begebenheiten bekannt gemacht, wer dort stark war und wer sich ja nur mit einem Platz 4 zufrieden geben musste, klären wir gleich nach dem kurzen Pause und dann schauen wir auch, was am Wochenende so geht. NLS steht an und die ADAC GT Masters mit der Strandparty von Zandvoort. Kurzes Päuschen, machen wir weiter im GT Talk auf meinsportpodcast.de. Zurück aus der Pause hier im GT Talk auf meinsportpodcast.de. Das Ganze nämlich mit dem Porsche Carrera Cup Deutschland, die ebenfalls in Imola zu sehen waren. Das Ganze mit 31 Fahrzeugen, die ja am Start waren in der Emilia Romana und dort der Porsche Carrera Cup zu seinem dritten Auflauf gestartet ist. Spa haben wir hinter uns gelassen. Wir haben auch das Rennen von Bilberg hinter uns gelassen, die ja im Rahmen der ADAC GT Masters zu sehen waren und jetzt eben Imola. Das erste Rennen, was irgendwie nicht in der WEC oder im Rahmen der ADAC GT Masters zusammengekommen ist, sondern nämlich jetzt eben Imola, das Rennen eben im Rahmen der DTM. Und dort war man ja auch von dieser Hitze betroffen, die dort über das ganze Wochenende geherrscht hat. Ja, eine Hitzeschlacht, die man ja wirklich in dem Sinne so benennen kann. Bei über 30 Grad Außentemperatur und Streckentemperatur, die auch ebenfalls über 50 Grad waren, ist es auch eine Beanspruchung natürlich für die Autos des Porsche Carrera Cup Deutschland. Das Rennen oder die Rennen fassen wir mal ganz kurz zusammen, damit ihr euch dann auf den neuesten Stand fühlt. Am Samstag war es ein Rennen, was zumindest für einen Youngster ziemlich gut ausgegangen ist, nämlich die schnellste Ente der Welt im Porsche Carrera Cup Deutschland, nämlich Bastian Buß, gewann den ersten Lauf in Imola. Die erste Startreihe nach dem Qualifying bildeten hingegen Pulsetter Luke Hartog und Bastian Buß, zwei Fahrer eben aus dem Talentpool, dem Nachwuchsprogramm eben des deutschen Nachwuchsportals. Hartog behauptete sich nach dem Start und konnte die Führung in diesem Rennen, das mit zwei Safety-Car-Phasen allerdings nur kurz vor Schluss, denn nachdem das Auto oder das Safety-Car dann in die Box zum zweiten Mal abbog, rückte das Feld deutlich enger zusammen. Drei Runden vor dem Schluss setzte sich dann Buß und macht dann damit nach einem Fehler von Luke Hartog, nämlich dem Verbremser, das um und mit dem entscheidenden Manöver konnte er dann vorbeiziehen. Damit kürte sich tatsächlich Buß mit 18 Jahren und 63 Tagen nach dem heutigen heutigen Werksfahrer Thomas Breining zum zweitjüngsten Rennsieger der Geschichte des Carrera Cup Deutschland. Sein Pokal hielt der Youngster von Thomas Laudenbach, der auch an der Strecke war. In den Schlussminuten konnte sich dann auch Heinrich an Hartog vorbeifahren. Er sagte selber, dass es ein hektisches Rennen war. Vor allem die letzten Runden waren richtig spannend und es gab richtig viele Zweikämpfe, dadurch auch einige Ausfälle. Der zweite Platz ist ein gutes Ergebnis, fasste der junge Heinrich dann zusammen, der ebenfalls dann noch Tabellenführer ist. Aufregend verliefen die Runden 16 für Titelverteidiger Ten Forde. Nach einer Kollision mit zu Beginn fiel der 25-Jährige bis auf Platz 15 zurück. Die Kollision war dann mit Michael Ammermüller, aber er kämpfte dann sich mit vielen Überholmanövern und natürlich mit der Hilfe mit dem Safety Car auf Platz 3 zurück. Er konnte eben durch diese Safety Car Phasen profitieren, das fasste er auch eben als normal zusammen. Hinter dem GP-Lead-Piloten folgte dann Landsleute wie Luke Hartog, Moritz Schuring und Rudi van Buren. Der Luxemburger Dylan Pereira sah als Platz 7 die Zielflagge, Platz 8 gereichte dann auf dem italienischen Traditionskurs Lochen Hennepin aus Großbritannien. Der Sieg in der Pro AM-Meisterschaft feierte dann Carlos Rivas auf der 4,909 Kilometer langen Strecke südöstlich von Bologna. Gewann der Luxemburger vor den beiden Deutschen Kim Hausschild und vor dem Iron Force Racing bei Phoenix Piloten Jan-Erik Sloten. Für Carlos Rivas ist es tatsächlich schon der vierte Saisonsieg in der Pro-Amateurmeisterschaft. In Rennen 2 konnte sich hingegen das Blatt etwas wenden, nämlich nach Platz 3 am Sonntag gewann nämlich Larry Ten Forde, ein strahlender Sonnenschein und Temperaturen von 32 Grad, nämlich das Ganze am Sonntag dann eben beim Sieg von Larry Ten Forde, der das Rennen dann auch von Pole Position angeführt hat. Vor der ersten Kurve versuchte Hartog zwar noch vorbeizugehen, das gelang ihm aber auch, aber über die lange Distanz konnte er sich die Führung nicht lange beibehalten und somit ging Ten Forde dann an Hartog irgendwann vorbei. Pereira und Porsche-Pilot Laurin Heinrich, ein Trio um den weiteren beiden Podiumsplätze in der munteren Anfahrtsphase, verteidigte sich Hartog noch hart um den zweiten Platz nach hinten und löste sich danach von seinen Verfolgern. Der 19-Jährige ist einer von 8 Fahrern aus dem Kader des Talentpools und konnte sich da ziemlich stark verteidigen. Pereira hielt über die komplette Distanz Rang 3 und konnte sich tatsächlich Laurin Heinrich vom Hals halten, der bisher immer aufs Podium gefahren ist. Und damit verpasste der 20-Jährige als Vierter in Imola knapp eben den Sprung aufs Podest. Und damit dann eben mit Platz 3 dann, oder mit Platz 4, ich sag jetzt mal, etwas, sein schlechtes Saisonergebnis, kann man wirklich so sagen, für Laurin Heinrich, deshalb in Anführungszeichen nur Platz 4. Max van Plunteren, Michael Ammermüller, Bastian Buß, Rudi van Buren und Moritz Schuring machten dann Platz 5 bis 9 fertig, Lukas Kronefeld dann auf Platz 10 zu sehen. Der Meisterschaftsstand nach den Rennen von Imola hieß dann wie folgt: Laurin Heinrich mit 128 Punkten, dann vor Dylan Pereira und Larry Ten Forde. Larry Ten Forde und Dylan Pereira tatsächlich mit Platz 2 und 3 Punkte gleich, doch Dylan Pereira über die Saison etwas besser gepunktet, deshalb für ihn Platz 2. Laurin Heinrich eben jetzt mit 128 Punkten, eben mit 36 Punkten Vorsprung für ihn, deshalb konnte er nochmal seinen Punktepolster etwas ausbauen. Weiter geht's ja schon an diesem Wochenende mit dem Porsche Carrera Cup in Zandvoort. Und dort will er bestimmt auch seine Meisterschaftsführung verteidigen. Dann blicken wir direkt auf Zandvoort, nämlich auf die ADAC GT Masters und blicken dadurch ja auch ein bisschen aufs Wochenende. Die ADAC GT Masters ja mit ihrem Rennen aus Zandvoort, das bildet damit das dritte Rennen-Wochenende der ADAC GT Masters. Vorhin oder beim letzten Rennen der ADAC GT Masters war es ja ein BMW-Flug für, nämlich die Schubert-Mannschaft, die mit einem Doppelsieg dann mit Niklas Krüten und Ben Green den Höhenflug in der Steiermark dort setzen konnten. Die Frage ist natürlich, geht's in Zandvoort für sie weiter bei dem 4,259 Kilometer langen Kurs mit 14 Kurven. Letztes Jahr eben war es ein Sieg oder zwei Siege allein für Audi, nämlich beim Montapass bei Motorsport für die späteren Meister, nämlich Ricardo Feller und Christopher Mies, und dann für Charles Wertz und Dries Van Thor im WRT Audi. Die Youngster sind nämlich die Gejagten, die sind nämlich die Tabellenführer von Zandvoort und damit auch ein gewisser Druck natürlich für die jungen Nachwuchspiloten, nämlich Ben Green und Niklas Krüten. Ein Kurkurs an der Nordseeküste ist ja nach dem Umbau 2020 etwas anders, der Streckenverlauf von Zandvoort. Seit letztem Jahr ja auch schon eben gefahren worden, flüssiger Streckenverlauf und höhere Geschwindigkeiten zur Folge. Ein Kurs, der der alten Schule aber trotzdem noch geblieben ist. Federfrei ist da eigentlich fast schon an der Tagesordnung in Zandvoort, weil sonst liegt man da gerne mal in den Techpo-Barrieren oder im Kiesbett. Zwei Lokalmatadoren und ein prominenter Rückkehrer sind nämlich Thema an diesem Wochenende. Nicky Katzberg peilt bei seinen beiden Heimrennen natürlich die Podiumsränge an, der Niederländer hält und hat nämlich zusammen mit seinem Kollegen Jesse Krohn den Gesamtsieg in der GT Masters fest im Visier und will mit guten Platzierungen vor dem heimischen Fans näher an die Spitze heranrücken. Aber doch sein jüngerer Landsmann Terry Vermeulen, der 19-Jährige für Car Collection Motorsport, wäre im Audi 8 NMS GT3 Evo mit einem Rang unter den Top 10 zufrieden. Er kann dabei aber auch auf feste Unterstützung seines Formel-1-Kollegen, nämlich Max Verstappen, setzen. Der Formel-1-Weltmeister will seinen Kumpel Vermeulen bei diesem Heimspiel beide Daumen drücken. Ein prominenter Fahrer kehrt hingegen in der Nordseeküste der Niederlande dann zurück, nämlich Maximilian Götz, der in der DTM ja erfolgreich war im letzten Jahr und Champion vor 2012 ja auch in der GT Masters ist. Für Mad Panda Motorsport wird er an den Start gehen und wird damit Yannis Fittje ersetzen und damit jetzt eben wieder in die GT Masters zurückkehren, zumindest auch für dieses Rennen dann zu sehen. Schauen wir nochmal auf die Punktetabelle der ADAC GT Masters und dort sind es, wie schon erwähnt, Ben Green und Niklas Krüten 3 Punkte vor Yusuf Aveca und dann Jonathan Aberdeen und Rafael Marcello, die 4 Punkte dahinter liegen, und 1 Punkt weiter dahinter liegt dann Jesse Krohn, Nicky Katzberg und 5 weitere Punkte dahinter Christian Engel und Nahian Chang gewinnen. Also dieses Rennen kann im Endeffekt nur viel für Furore sorgen und viel für Durchmischung. Von daher ist es eigentlich schwierig zu sagen, wer dort stark ist. Klar, Audi immer stark gewesen, wie schon im letzten Jahr. 2 Siege dürften dort für die Ingolstädter bestimmt drin sein, muss man wirklich sagen. Audi ja wirklich immer ganz gut unterwegs in Zandvoort, genauso auch wie in die Marke von Mercedes, die ja auf solchen Strecken ja auch mal ganz gut unterwegs sind. Die ADAC GT Masters dann zu sehen, dann wie immer auf dem RTL-Sender Nitro, der das Ganze dann wie gewohnt dann immer ab 12.30 Uhr die Vorberichterstattung und ab 13 Uhr dann das Rennen, das dann über eine Stunde geht. Und dann auch das Zusatzprogramm gibt es ja auch noch, Porsche Carrera Cup Deutschland, das Ganze dann mit dem Zeittraining am Samstag 9.35 Uhr und dann das Rennen ab 14.40 Uhr, genauso auch wie am Sonntag und ADAC GT Masters wie gewohnt immer Rennen 13 Uhr, Zeittraining am Samstag 9.05 Uhr, genauso auch wie am Sonntag, obwohl das ein bisschen früher sogar noch, 8.40 Uhr dann Zeittraining Nummer 2 der ADAC GT Masters dann aus Zandvoort. Schauen wir noch ganz fix in die Nürburgring-Langstreckenserie hinein. 121 Fahrzeuge sind dort jetzt beim 45. RCM DMV Grenzlandrennen am Start. Das bildet die 4. Veranstaltung oder der 4. Lauf eigentlich der Nürburgring-Langstreckenserie NLS 4. Einer ist ja immer noch weiterhin nicht ausgefallen, sondern nur verlegt worden. NLS 2, das wir ja nachholen werden, nämlich am Ende der Saison. Somit ist es der 3. Meisterschaftslauf der Nürburgring-Langstreckenserie. Es ist eigentlich, wie gesagt, das 4. Rennen der Saison. Wir haben die vorläufige Teilnehmerliste ja auch schon angesprochen. 121 Fahrzeuge werden am Start sein. Blicken wir dabei aber auf die stärkste Klasse hinein, nämlich auf die SP9, die FIA, GT3-Fahrzeuge, die an den Start gehen, gehen dabei auf die größten Änderungen ein. Wie schon erwähnt, Kerry Schreiner und Peter Terting werden die Saison für Schnitzler im Racing bestreiten. Das Ganze nämlich mit der Nummer 2. Man setzt aber bei Schnitzler im Racing 2 Autos ein. Michael Marciewicz, Kenneth Fayer und Miklas Born werden dabei das zweite Fahrzeug pilotieren, nämlich das Ganze mit der Startnummer und Nummer 11. Hubert Haupt Racing wird dabei auch ein Thema spielen. Hubert Haupt und Lukas Stolz, die mit einem Fahrzeug an den Start gehen, genauso wie GetSpeed, die mit Janine Schoffner und Moritz Kanz dabei wieder ein kleines Comeback feiern. Janine Schoffner zumindest lange nicht mehr an der Nürburgring-Nordschleife gesehen zu werden, zumindest diese Saison nicht. Dann kehrt natürlich das Auto von Pro Sport Racing dabei, wieder zurück Maxime Dummerei und Jean Grillot, die das 24-Stunden-Rennen von Nürburgring nicht angegangen sind und dabei ja wieder mit ihrem Aston Martin Vantage GT3 an den Start gehen. BMW wieder mit Walkenhorst dabei, aber auch mit einer kleinen Überraschung, nämlich das BMW M Motorsport Team, nämlich mit Jens Klingmann und Sheldon van der Linde, die mit der 43 antreten werden. Etwas überraschend, muss man wirklich sagen, dabei, dass sich da kein anderes Team aus dem Bereich BMW dafür gefunden hat, da einen Einsatz zu machen, dass da BMW M Motorsport an den Start geht. Wir werden bestimmt herausfinden dann auf der Strecke und dann in der nächsten Folge, was der Beweggrund dafür ist. Das BMW Junior-Team, das war ja auch immer für kuriose Sachen bekannt und auch immer für ja spannendes Racing um Positionen. Die gehen ja nicht mehr an den Start, zumindest geplant in der GT3-Klasse. Man konzentriert sich dabei auf die GT World Challenge Europe, aber man wird sich zumindest in der konzeptionellen Phase des BMW M4 GT4 an den konzentrieren. Daniel Harper, Max Hess und Neil Verhagen, die in der SP8T damit das M4 GT4 Konzept testen werden. Das Auto ja in den letzten Tagen vorgestellt worden für die Kunden, die das Auto dann kaufen können und ab 2023 eben in den verschiedenen Klassen und Serien dann einsetzen können. Da natürlich die größte Anspielstation GT4 European Series und ADAC GT4 Germany. Ja, und das im Endeffekt die Nürburgring Langstreckenserie mit dem 45. RCM DMV Grenzlandrennen. Wir werden ausführlich darüber berichten, nämlich das Ganze nämlich in der nächsten Woche hier im GT-Talk. Und ausführlich darüber berichten werden wir auch nämlich am Freitag über das, was wir über den neuen Porsche GTP wissen. Und dort dann alle neuesten Entwicklungen dann im GT-Talk-Update am Freitag. Das wissen wir dann eben mehr über dieses Auto. Und dann erfahrt ihr auch das, was sonst noch passiert ist. Genauso auch, was bei den Testtagen von Spa-Francorchamps passiert ist. Nämlich die Mädels der Intercontinental GT Challenge freuen sich auf das 24-Stunden-Rennen von Spa und können deshalb testen. Und da klären wir auch dann auf, wer dort stark war und wer alleine beim 24-Stunden-Rennen dort dann vertreten sein wird. Das klären wir alles eben am Freitag. Ich bedanke mich für das fleißige Zuhören hier im GT-Talk auf meinsportpodcast.de. Bewertet gerne diesen Podcast in deiner Podcast-App der Wahl und auf Spotify. Und wir hören uns dann eben am Freitag wieder oder wenn ihr mögt, am Dienstag wieder dann mit dem Rückblick auf das dritte Saisonrennen der Nürburgring-Langstrecken-Serie in ausführlicher Form. Genauso auch wie das Rennen der IMSA WeatherTech Sportscar Championship, die wir jetzt hier nicht als Vorschau haben, aber zumindest dann hier auch wieder explizit dann nächste Woche besprechen werden. Also da wird eine lange Folge auf euch zukommen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis dahin tschüss und bye-bye und möge der Ripp mit euch.
Ein kleiner Hinweis, bevor die Folge startet. Wir sammeln weiterhin Spenden mit der Organisation together.gg. Dort werden Spenden gesammelt für die ganzen Hilfsorganisationen, die Flüchtlinge aus der Ukraine helfen. Das Ganze könnt ihr tun unter together.gg oder unter betterplace.org. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der neuesten Folge des GT-Talks hier auf meinsportpodcast.de.
GT-Talk, der GT- und Langstrecken-Podcast, wöchentlich mit neuesten News, Analysen und Interviewgästen aus der GT- und Langstreckenwelt. Hier auf meinsportpodcast.de. Präsentiert von Virtual Racing School, dein Partner für Simracing auf allen Plattformen. Mehr unter virtualracingschool.com. Virtual Racing School, das System für Champions.